Aber du hast dir schon irgendwie, musst du dir ein gewisses Wissen angeeignet haben. Also du musst mittlerweile, wenn du, weiß ich nicht, du hast gewisse Spielenamen, hast du in den letzten 15 Jahren einfach 30 Mal gesagt.
Das stimmt, so. Ja, klar. Anfang der 90er gab es sowas wie Goldgräberstimmung. Da gab es eine Handvoll Sprecher, die haben verdient wie Topmodels. Ich weiß, ich habe einmal bei Skate eine relativ große Rolle gesprochen und dann gab es die Rezension bei Game One. Das war schon so hart, wo ich dachte,
ein sehr berühmter Beitrag tatsächlich. Einer der berühmtesten Game One-Beiträge, glaube ich.
Das war wirklich hart. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Job, waren 9 Reaktionen auf Einschüsse, sowas. Ne? Das ist halt beim Videospiel. Ja, genau.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Los geht's und hier ist er wieder, euer Hörspiel-Podcast, der Hörspielplatz. Heute mit einem fantastischen Gast, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Freue mich, dass er mir sogar hier gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Ingo Mess.
Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich fühle mich auch sehr wohl und deine Herzenswärme strahlt mir über den Tisch entgegen.
Warum wir uns schon so lange kennen, warum ich mich so freue, dass du jetzt hier bist, das verrät dir vielleicht oder unseren Zuhörern jetzt auch gleich mal die kleine, wie sagt man, wir haben gesagt, wir nennen es nicht Matz, ne? Gibt's
Taz.
Taz?
Keine Ahnung.
Tonaufzeichnung.
Ja. Genau,
Taz, die Taz. Könnte vielleicht Stress geben mit einem mit einer großen Zeitung, aber wer ist dieser Ingo Mess? Das fragen sich viele Menschen. Wir haben versucht, eine Antwort darauf zu finden.
Unseren heutigen Gast muss ich euch, glaube ich, nicht vorstellen, denn ihr kennt ihn oder auf jeden Fall seine Stimme.
Moin, normalerweise würden wir euch zu Beginn erstmal was Grundsätzliches zu Elex erzählen. Wie spielt sich das Ganze? Wie fühlt es sich an? Doch das neue Teil der Gothic-Macher ist ein dermaßen wildwüchsiges Trash-Rollenspiel aus dem Klischee-Mixer.
Verpiss dich!
Dass uns schlicht die Worte fehlen.
Ingo Mess ist seit 15 Jahren und über 500 Folgen die feste Stimme von damals Game One, heute Game Two und gehört fest zur RBTV-Familie.
Jetzt sind wir hier in unserem neuen Bonjour-Set. Und Ingo, du erklärst uns jetzt nochmal Theaterspott.
Ja, so einigermaßen. Es geht dann darum, jetzt kackt's hier richtig ab hier. Nicht geprobt, gar nichts gemacht, verdammte Hupe.
Der Norddeutsche ist gelernter Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Synchronsprecher und wollte früher eigentlich zum Theater und auf die Bühne. Doch dann kam alles irgendwie anders als geplant und heute steht er hauptsächlich vorm Mikrofon. Egal ob Extremsport kommentieren, Videospiele synchronisieren oder klassische Beiträge interpretieren, Ingo kann alles und wird auf der Straße manchmal sogar an seiner Stimme erkannt. Wie er damals zu Game One gekommen ist, ob er irgendwas bereut und welche Verbindung er zu Hörspielen hat, erzählt er uns jetzt. Ein herzliches Willkommen, Ingo Mess.
Hossa, da werde ich aber nervös. Da klinge ich ja wie eine unglaublich vorgebildete Fachkraft in diesem Bereich.
Bist du doch auch.
Ja, vielleicht. Aber eher aus Machen die ganze Zeit. Eher aus stetig Machen.
Ja, klar.
Ja. Aber das ist ja, vielen Dank.
Steter Tropfen.
Höhlt den Stein.
Genau. Ich wollte zum Beispiel gerade sagen, hüllt den Stein und deshalb bin ich kein professioneller Sprecher.
Naja, es ist ja auch, hüllt ist ja, also
hüllt. Es hüllt den...
Nee, das geht nicht. Er kann ihn nur hüllen. Im Nordpol, im arktischen Bereich kann der Wassertropfen nur den Stein hüllen.
Wenn du so tief in den Stein reingehst,
ja,
dass der Stein sozusagen dich ummantelt von allen Seiten,
ja,
dann ist er eine Hülle.
Dann ist er aber die Hülle für den Wassertropfen. Aber wenn du sagst, steter Tropfen hüllt den Stein, dann muss das Wasser ja um den Stein sein, was nur geht, wenn es gefroren ist. Steht.
Also, und das war's als feste Hülle. Dem, ja, Hörspielplatz, genau, für heute. Vielen Dank, Ingo.
Ja, sehr gerne. Hat mich schön gefreut. Ja, gut.
Nein, lass uns ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Weißt du, dass es wirklich in meiner Familie gibt, so eine Schwäche für Redewendungen.
Ja.
Also das hat meine Mutter ganz schlimm, die sagt ständig 3 verschiedene Redewendungen und kombiniert die dann neu Und du musst dann immer gucken, also wer morgens eine Grube gräbt,
fällt
Gold
abends
im Mund selbst, und ja. So. Und du denkst dir immer, was genau will sie jetzt, welchen Teil des Sprichworts meint sie ernst?
Aber irgendwann geht sie dann zu weißt du, ne? Sagt sie dann einfach nur noch.
Ja, genau.
Wer abends, ne? Weißt du.
Ja, und das Krasse ist, ich weiß es immer.
Ach ja, schlimm.
Sie sagte auch mal, wie heißt nochmal dieser Schauspieler, der so lustig ist? Ich sage, ja, Mama, Steve Martin. Genau.
Ja,
weißt du. Weil ich weiß genau, in welcher Ära meine Mutter lustige Filme geguckt hat und abgespeichert hat. Und deshalb, ja. Zurück zu dir, Ingo.
Ja.
Viele Leute haben das jetzt natürlich, wir haben es natürlich in der Taz auch gerade gehört, aber auch, wenn man deine Stimme hört, die ist natürlich durch knapp 15 Jahre Fernsehen sehr prägnant. Ich weiß gar nicht, so viele Leute fallen mir jetzt nicht ein, die seit 15 Jahren Voice-Over im Fernsehen betreiben.
Na, schon. Es gibt schon die üblichen Verdächtigen, die man halt immer kennt und
so
immer Zeichentrickserien wahrnimmt.
Zeichentrickserien und sowas,
meine ich. Ja, es gibt ja auch, ne, wenn wir bei Hörspielen sind, Hans Petsch, ne, den kennt, da sind ja auch viele mit groß geworden und sowas. Und es gibt natürlich die drei Fragezeichen-Menschen. Ja,
aber jetzt bei TV, meine ich, beim Fernsehen.
Bei TV ist es, nee, fällt mir auch nicht so
gibt
ein.
So es gibt diese berühmte Taff-Stimme oder die von Stefan genau. Raab, die TV total schmeckt.
Genau.
Ja, moin, mein wieder, das ist
genau.
Aber ich finde, du bist auf jeden Fall in den Top 5 der deutschen wiedererkennbaren Fernsehstimmen.
Oha, ja. Es kann aber auch sein, das ist
ja, vielleicht ist es auch meine Bubble, aber es ist so.
Na, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich halt eine ich fall auf von der Stimmlage her, von dem Tonus her und von der Stimmlage her. Ich habe ja viele, viele Kollegen, die ich kenne, die schnell verwechselt werden irgendwie. Es gibt halt wenig, gibt ja tatsächlich wenig Sprecher, die dir einfallen, die du sofort wiedererkennst. Mhm. Und daran liegt das, glaube ich. Und dann eben auch, dass diese feste Bindung zu der Sendung von der Community und sowas. Und dann auch, dass die damit groß geworden sind. Und deswegen kommt das einem auch so vor. Also ich bin ja in der Werbung, ich bin ja nicht, ansonsten ja nicht so präsent im Fernsehen.
Nee, aber man hört sofort, wenn ich wie du es gerade sagst, es gibt ganz viele Stimmen, da könnte ich jetzt nicht sagen, habe ich den schon mal irgendwo gehört?
Ja,
aber
genau.
Bei dir ist es natürlich jetzt auch bedingt durch den Beruf und so, durch die Nähe zu Game One. Aber es ist schon so, dass wenn ich irgendwo einen Werbespot höre, wo du sprichst, also es macht sofort Klingel. Also sofort, Ingo, wie
ja,
krass.
Ja,
ne?
Das stimmt auch schon, ja.
Aber es ist natürlich schon so, ich würde sogar behaupten, Budi, Simon, Nils oder ich könnten Game One verlassen und es wäre okay. Ich glaube, wenn Ingo Mess Game Two verlassen würde, würde es ein Beben geben.
Yes.
Ich glaube, du bist mittlerweile so fast schon das wichtigste Element und auch die größte Konstante in der gesamten Game One, Game Two Produktion.
Das wahrscheinlich schon als Konstante, aber ansonsten ist es, halte ich es immer damit, sonst würde ich auch verrückt werden in dem Beruf, dass jeder ersetzbar ist, sonst kann ich halt, sonst würde ich durchdrehen, wenn ich halt irgendwie mich voll auf alles verlasse sozusagen. Also ich sehe jetzt immer, sind ja jetzt ganz andere Zeiten, dass Game 2 jetzt einfach für ein Jahr verlängert wird und nicht für 2 Monate und ich habe ja bei Game One auch schon auf Zuruf das erst gehört, übrigens, es geht jetzt irgendwie weiter und jetzt ist das schon schön, aber ich weiß halt auch, ich habe jetzt gerade bei der 200. Sendung das erste Mal gedacht, oh, es ist ja auch endlich. Also es ist, und man wird ja auch älter, so ist es halt. Und also es ist nichts, worauf man sich so verlassen kann. Das ist schön.
Aber ich meine, 15 so. Jahre ist ja schon, also gerade in dieser Branche.
Das stimmt,
würde ich sagen,
das stimmt. Aber ich sitze jetzt hier nicht und sage, ah, die nächsten 15 Jahre wären auch schön.
Klar.
So, also das nächste Jahr wird super, weil es läuft. Und dazu kommt halt, dass ich durch diese 15 Jahre auch teilweise so spezialisiert bin, dass mir jetzt Werbeleute nicht unbedingt die Tür einrennen. Also entweder es passt,
weil
entweder ich
zu sehr auf eine gewisse Marke dann in dem Fall schon reduziert wirst quasi?
Weil ich so ein bisschen auf junges Publikum reduziert werde. Ich hatte mal, wie das immer so heißt, auf der Shortlist für so eine für den Jackpot, den es werbemäßig gibt, so eine exklusive Baumarktkampagne. Mhm. Das heißt, das ist ein Haufen Kohle auf einen Schlag. Und du bist dann halt, da wird dann der Abspann, also wie Bauhaus oder Hagebau oder irgendwas, dann kommt ja immer so ein Hänger hinten dran.
Hagebau, Mann.
Ja, genau. Und dann, so, ja, und dann gibt's halt immer wochenweise irgendwelche Angebote und sowas. Und wenn du sowas, sowas hast, da kannst du halt. Und da war
weil
ich dann halt.
Das immer die gleiche Stimme.
Genau, das ist halt einfach so eine, da wirst du dann exklusiv für das Ding gekauft, so. Darfst dann halt auch nicht für ein anderes.
So wie die IKEA-Stimme auch.
Sowas.
So,
ne? Und dann hing es aber daran, dass sie dann doch sich für die Agentur hat sich dann doch für den mittlerweile 80-jährigen Kollegen entschlossen, wo ich auch gedacht habe, so, der läuft doch gar nicht mehr durch den Baumarkt. Ich laufe durch den Baumarkt. So. Ja. Aber das ist dann irgendwie noch zu jung. Und ich habe vor 4-5 Jahren gehört, das kommt alles. In 2 Jahren kannst du dich nicht retten. Und das wird immer ja weiter verschoben.
So. Ich meine, das ist so ein bisschen wie als Moderator. Zumindest würde ich sagen, dass das bei Männern so ist. Bei Frauen wahrscheinlich ein bisschen anders, tragischerweise. Aber bei Männern ist es ja so, dass du als Moderator kriegst du kommst du für gewisse Formate ja erst ab einem höheren Alter in Frage. Also da fängt es ja ab 40 oder so erst an. Alles darunter ist Jugendfernsehen.
Ja, ja.
Und so ist es mit der Stimme wahrscheinlich auch, dass du
also was ich jetzt merke, ist,
dass Jobs erst kriegst, wenn
ja, du, aber auch, dass es nachwächst, so dass die Leute nachwachsen. Also es gibt ja, ich habe ja teilweise auch wirklich aus der Community von Game One und Game Two teilweise eben auch kommen da ganz tolle Anfragen oder irgendwie was, die jetzt mittlerweile dann, weiß ich nicht, Film studieren oder sowas und dann Agentur stimmgerecht, hast du vorhin gesagt, das ist keine exklusive Agentur, aber da findet man Leute so. Und dann kommen teilweise über die halt Anfragen, hier, ich habe einen Studentenfilm gemacht, das wäre irgendwie, ich könnte Ingo da das Intro sprechen, ich habe 50 Euro oder irgendwie sowas. Und da freue ich mich dann immer so drüber, wenn sowas kommt, dass ich dann sage, ich will, also
mach
direkt, direkt Kontakt und ich möchte aber auch kein Geld dafür haben, weil ich das irgendwie, und das ist aus diesen Sachen, also da wächst was nach und ich finde, das ist immer ganz, das ist für mich wie so eine Art gedachte Versicherung, dass ich denke, Leute, die mich als Kinder oder Jugendliche gehört haben, die jetzt teilweise in die Branche nachrücken, dass die mit einem zusammenarbeiten wollen und sich darüber freuen, ist das für mich so eine Win-Win-Situation so und sage, dass das, also da ist so ein bisschen die Hoffnung drauf, dass die Leute, die einen von früher kennen, weil die aktuellen Werbeleute, ich weiß nicht, ob die das alles nicht kennen. Da habe ich immer so das Gefühl, ich finde es ansonsten gar nicht statt. So. Mhm. Ich habe zum Beispiel für dieses Türkisch für Anfänger, für den einen Kinofilm, da gab es einen 2-Minuten-Trailer, da wollte hier, Daktikin heißt er, glaube ich, oder so, der Regisseur, wollte mich unbedingt dafür haben, dass ich diesen Trailer spreche, weil er großer Game-One-Fan ist.
Ach was, ja. Wusste ich gar nicht.
Ja. Dann war das irgendwie. Hat er auch gesagt, dass nur das.
Ja, Fluch geht. Und Segen dann so ein bisschen.
Genau, das meine ich. Genau,
öffnet ein paar Türen, schließt wahrscheinlich
und,
auch.
Ja, genau. Und die es verschließt, von denen weiß ich halt nichts. Ja. Aber so, das ist dann. Ich weiß nicht, wie wie viel ich zu belegt bin für andere Sachen. Mhm. Dass man sagt, nee, dem kauft man das nicht ab. Baumarkt zum Beispiel. Mhm. Oder der macht irgendwie. Keine Ahnung.
Wir müssen das natürlich nochmal aufrollen für die Leute. Also natürlich ist das hier Hörspiel-Podcast und wir reden natürlich auch drüber, denn Ingo hat natürlich auch viel Hörspielerfahrung. Aber da kommen wir gleich drauf. Lass uns noch kurz weiter über Game One reden. Für alle, die, man muss ja davon ausgehen, jetzt hier beim Hörspiel-Podcast ist zwar eine Rocket Beans-Produktion, aber vielleicht sind da auch viele dabei, die mit Game One überhaupt nichts am Hut haben, gar nicht wissen, was das ist. Also eine Videospielsendung, die auf MTV gestartet ist vor knapp 15 Jahren. Da warst du einfach der Sprecher. Du hast die Einspieler vertont und mittlerweile läuft das Ganze bei Funk als Game Two. Wie gesagt, jetzt seit 15 Jahren und du sprichst immer noch dort die Beiträge. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ich weiß es natürlich, aber vielleicht kannst du es nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, die die Geschichte nicht so vertraut sind. Wie bist du an Game One gekommen oder wie ist Game One an dich gekommen?
Ich habe damals tatsächlich Need for Speed Carbon oder Carbon, ich weiß nicht, wie es heißt, habe ich als Job gemacht und habe den Wingman da gesprochen. Also da ich hatte schon vorher. Also ich habe Schauspielausbildung gemacht und während der Schauspielausbildung habe ich angefangen, Offsprecher zu machen, weil Freunde von mir übersetzt und redaktionell Extremsportsachen bearbeitet haben. Und deswegen hatte ich schon so ein, zwei Jahre das gemacht und konnte mich davon schon ganz komplett finanzieren, also auch die Schule zahlen, und habe meinen Eltern gesagt, so ab jetzt bin ich irgendwie selbstständig, und habe mich dann immer versucht zu positionieren, was ich halt noch, wo es noch geht. Und darüber bin ich auch an ein Hamburger Studio und Toneworks gekommen, die Videospiele machen. Und da habe ich unter der Regie von Olli Böttcher halt Need for Speed gemacht, eine sehr große Rolle gehabt. Und ich glaube sogar während des zweiten oder dritten Tages hat er einen Anruf bekommen, dass halt eine MTV-Produktion einen Offsprecher sucht. Da war erst eine Frau geplant und jetzt soll das ein Typ machen. Und da sagte er, nee, also für ihn wäre das nichts, aber er hat hier einen. So, weil und das, ich bin mit ihm sehr gut klargekommen, komme ich auch immer noch. Und da kam das dann zustande, dass ich sozusagen die Probe gemacht habe oder die erste Aufnahme da gemacht habe, und dann war es
durch. Hast du schon den Piloten schon abgesprochen?
Ja, ja, ja. Also den, ich weiß nicht, ob den, also die erste Sendung auf jeden Fall, wo die beiden aus dem Flugzeug genau, das. Und ab dann war das irgendwie durchgewunken, und dann hat sich daraus für mich ja auch tatsächlich sprechermäßig tatsächlich eine Art Marke entwickelt, weil ich natürlich irgendwie durch diese 15 Jahre, ich spreche das ja 1:1 mittlerweile. Mhm. Also ich brauche ja weder Vorbereitung noch irgendwas lesen, sondern ich weiß halt, wie das.
Das wollte ich gerade fragen, weil also Game One beziehungsweise Game Two hat sich natürlich enorm gewandelt, also die Sendung. Inwiefern hat sich auch deine Rolle gewandelt? Weil ich glaube, am Anfang war das ja eher noch sachlicher, würde ich sagen, also so meine Beobachtung. Ja. Und im Laufe der Zeit wurde ja auch Game One verspielter und aber auch, man hat mehr auch mit dir gespielt. Du bist dann mal auch als Gast aufgetreten in den Beiträgen, also man hat dich dann auch im Fernsehen gesehen. Aber auch, man hat diese Meta-Ebene auch häufiger mal geöffnet, irgendwie, was weiß ich, es gab bestimmt auch welche Beiträge, wo einer gesagt hat, ach Ingo, jetzt übernimm du mal, oder Ingo, was sagst du denn dazu oder so, also wo du auch dann spielerisch eingegriffen hast.
Absolut. Das hat so ungefähr nach einem Jahr oder so angefangen, und dann habe ich auch, und das ist, finde ich, als Sprecher extrem wichtig, den Rhythmus des Ganzen geschnallt. So. Und wenn man weiß, wie Bögen und Rhythmus funktioniert von etwas, dann kannst du dich da auch draufsetzen und kannst das sozusagen mitsurfen. Wenn du kein Problem mit schnellem Lesen hast, kannst du sozusagen wie ein Musiker eigentlich drauf einsteigen und bist auch viel, viel wacher und kannst viel besser reagieren.
Bist im Flow sozusagen.
Genau, bist im Flow und weißt halt auch, ich wusste am Ende von Game 2, wusste ich, wer welchen Beitrag geschrieben hat. Nur durch den Stil so. Und dadurch weißt du dann auch das Tempo, du weißt irgendwie, es ist bei Game 2 jetzt genau das Gleiche, da kann ich auch sagen, wer welchen Beitrag gemacht hat. Und das war das ganz, ganz große Geschenk, was ich da bekommen habe, dass ich mich da komplett frei auch ausprobieren konnte und dass das auch komplett mir übergeben wurde, also auch von den Redakteuren, die dabei saßen und halt die bei der Vertonung mit dabei saßen, Quambusch am Anfang und Uke dann und Trant dann und Gregor und so. Und ich wusste aber, dass das jetzt mehr und mehr mein Part ist. So. Und das hat mir beruflich auf allen Ebenen eine immense Sicherheit gegeben.
Also auch weil du auch mehr Einfluss nehmen konntest, auch mehr Feedback geben konntest. Also wo du am Anfang vielleicht einfach gesagt hast, du bist der Sprecher, hier ist dein Text, friss oder stirb. Also mach das so, wie es da steht. Ja. Und mittlerweile bist du ja Ensemble-Mitglied, also ein wichtiges Ensemble-Mitglied. Hast du auch die Möglichkeiten bei Game One zu sagen, Leute, das klingt total scheiße oder nicht die fünfte Alliteration, oder ist das, oder hältst du dich da zurück, oder wie muss man sich die Zusammenarbeit auch mit den Redakteuren und der Produktion vorstellen?
Was die Texte und sowas angeht, weil das auch Beiträge von den Redakteuren sind, das lasse ich auch so. Also da möchte ich auch gar keinen Einfluss drauf nehmen. Wenn es jetzt sehr hakelig ist oder irgendwie so, wenn jemand neu dahin kommt, gebe ich immer gerne danach irgendwie ein Feedback und sage, das ist jetzt, muss auch keine Schlangensätze irgendwie ein bisschen gucken, dass man da einen Bogen reinkriegt, weil sonst lese ich einen Satz mit 3 Kommata und am Schluss kommt die Pointe und da sind wir schon alle lange weg. Aber ansonsten lasse ich das natürlich den Redakteuren über, weil das deren Beitrag ist und ich ja nur der Dienstleister bin, der das ne, vertont. Das ist ja auch nicht so, wie dass Beethoven Violinkonzert schreibt und der Geiger sagt, na, also das mache ich mal ganz anders. So. Mhm. Also so, ne, ist ein bisschen übertrieben, aber so sehe ich es eigentlich. Ja. Und es ist eher andersrum, dass viele da mich beim Schreiben im Ohr haben. Und das sozusagen mittlerweile halt so schreiben.
Das stimmt, schreiben, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass man schon so ein bisschen die Ingo-Stimme, das einmal mit, also wenn man einen Text geschrieben hat, dass man das einmal mit deiner Stimme sozusagen liest und dann auch schon genau ein Gefühl für den Beitrag kriegt. Der ist wirklich
Und deswegen, das hat halt hat die Zeit ergeben. So am Anfang war es eben, da konnte ich mich auf meine Extremsport-Skills verlassen, dass ich halt 2 Jahre wirklich massenweise ins Studio gehen, 45 Minuten in 1,5 Stunden mit 2 Personen im Studio nebeneinander vertonen, diese so Monster Truck und diese ganzen Geschichten, dieses live, quasi live drüber reden, 30 Seiten Text durchkloppen, da habe ich natürlich immens gelernt zu lesen, Timecodes zu lesen, O-Ton zu hören, darauf zu reagieren, zu wissen, wann was irgendwie ist und auch O-Ton abzunehmen und sowas. Ich bin jetzt auch gerne mal für, jetzt heißt es Twist, früher hieß es Metropolis beim NDR für so eine Co-Produktion mit Arte da. Und die arbeiten ja ganz anders. Die zeigen einem das erstmal und ich denke immer schon nach den ersten 2 Sekunden, ne, lass mich jetzt machen. Ich weiß das so. Ich muss mir den nicht ganz angucken, den Typen. Und das kommt einfach durch die Massen.
Und rein inhaltlich oder videospieltechnisch, inwiefern, also du kamst ja über quasi Videospiele auch da dran, aber du bist jetzt, glaube ich, nicht der krasseste private Zocker, aber du musst natürlich, wenn du seit 15 Jahren einmal die Woche 3-4 Beiträge zu Videospielen liest, du bist ja eigentlich mit einer der bestinformiertesten
Videospiel-Menschen. Könnte ich sein, ja. Könnte ich sein, wenn ich es mir denn alles behalten würde. Aber das ist
Aber du hast dir schon irgendwie, musst du dir ein gewisses Wissen angeeignet haben. Also du musst mittlerweile, wenn du weiß ich nicht, du hast gewisse Spielenamen, hast du in den letzten 15 Jahren einfach 30 Mal gesagt.
Das stimmt, oder so. Ja, klar. Und dass ich natürlich Genres weiß und sowas alles. Aber du könntest mich jetzt mit einer, weiß ich nicht, PS5 hinsetzen. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich wüsste steuerungsmäßig gar nicht, was ich machen soll. Ich wäre völlig überfordert.
Das Format, also die Arbeit an dem Format auch nie deinen.
Doch, ich hatte immer Lust, aber dann nie die Zeit. Also ich habe vor allem zu Abi-Zeiten und sowas habe ich auch dann Wipeout mal nächteweise durchgespielt oder sowas gemacht oder mit diesen ganzen ersten Sega-Konsole Volleyball oder irgend so ein Kram. Boomer. Ja, sowas. No good Clam, sie hat immer, ich hatte immer Volleyball und Kuba habe ich immer genommen. Und das schon, aber irgendwann wurde der Zeitfaktor einfach so, also hätte das so viel Zeit eingenommen, die ich dann einfach nicht mehr hatte, weil ich habe dann irgendwie mich ja massiv um Schauspiel gekümmert und um die Ausbildung gekümmert und habe auch Musik gemacht und all sowas und da blieb dann einfach nicht, da war dann nicht der erste Gedanke, wenn ich zu Hause war, dass ich jetzt irgendwie datteln will. Und dann ist es abgerissen. Und ich sehe das so, dass da muss man auch datteln ist eine Sache, da musst du dranbleiben. Also wenn, ne, du musst die ganzen Funktionen der neuen Konsolen, des Ganzen, was jetzt dazukommt, das kriege ich alles immer mit als Information. Aber ich wäre selber
Dir fehlt quasi die Praxis.
Die Praxis.
Die Theorie kriegst du mit, aber die Praxis nicht.
Ich habe mir jetzt vor 2 Jahren dann eine Switch gekauft. Dann habe ich also zu Weihnachten meiner Tochter auch geschenkt.
Stark,
ich weiß. Weil damit kam ich klar. Und jetzt, wenn ich dann Zeit habe, dann weil ich sitze ja auch an der Quelle, nicht? Ich habe dann muss ja nur fragen, ob irgendjemand irgendwas hat, dann kriege ich das. Oder wenn ich sage, ich wüsste, ich hätte gern das und das Spiel, aber nicht zu schwer und das und also so und dann kriege ich irgendwas überreicht. So. Und das kann ich dann ausprobieren.
Du hast gesagt, du erkennst mittlerweile schon am Text, von wem der Text ist. Gibt es, wie formuliere ich das jetzt positiv? Gibt es Texte, auf die du dich besonders freust? Also gibt es Leute, wo du sagst, cool, das ist ein Trant-Text, da freue ich mich schon drauf. Oder denkst du dir so, oh nein, jetzt kommt wieder Alliterations-Andi.
Das ist natürlich echt eine harte Frage, ne? Jetzt
jetzt kannst du endlich mal abrechnen.
Jetzt kann ich abrechnen. Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich weiß, was dann auf mich zukommt. Teilweise ist es, wo ich mich immer freue, ist, wenn Tempo, wenn ich weiß, dass es nicht so aufs Tempo drückt. Ich weiß halt, es gibt halt Leute, die schreiben das in dem selber, und ich weiß halt einfach, das ist ein ganz entspanntes Tempo. Dann weiß ich aber auch wiederum Leute, die ganz lange Sätze mit sehr viel Information haben, oder teilweise ist was viele so gerne mögen, diese unter dem Radar Geschichte, die ist für mich halt einfach krass, weil es einfach wahnsinnig schnell, wahnsinnig viele Informationen oder so, teilweise, wenn es jetzt eine neue Konsole gibt und du einen Bericht hast, wo einfach nur technisches Zeugs drin ist. So, und dann ist auch egal, wer das schreibt, aber das ist schon so, wo du denkst, oh, boah, das wird anstrengend jetzt irgendwie so.
Okay.
Aber ansonsten sage ich doch nicht jetzt von dem und dem, ist hier super. Ich weiß, deine Beiträge waren immer super, zum Beispiel.
Alle fünf.
Durch die Bank. Ich erinnere auch alle noch eigentlich. Und
ich erinnere mich tatsächlich an nichts mehr. Das, was wir da eben in dem Taz-Einspieler gehört haben, das war ja schon bei Bonjour dann.
Ja.
Ich habe gar keine Erinnerung mehr daran.
Oh, das war toll.
Was haben wir da gemacht?
Habe ich versucht, ich hab so ein Theaterkonzept, das habe ich auch mal hier reingereicht. Wir waren kurz davor, das zu machen. Ich hatte auch schon Theater in der Hand, so eine Theater-Live-Sendung zu machen. Dann kam tatsächlich Corona und hat das total weggerockt. Und das haben wir da mal ausprobiert. Aber
Moment, Bonjour gibt es doch schon lange
nicht mehr. Davor. Ich hab da ja schon länger dran geklöppelt.
Okay.
Und da kam die Idee auf, und da hat man das mal ausprobiert. Das Konzept habe ich dann später so ausgearbeitet, sehr viel später. Aber da war halt dieses Konzept, jeder bekommt ein Wort oder einen Satz und ihr baut eine Szene daraus.
Ja.
Und ihr baut daraus was Schlüssiges.
So ein bisschen Impro auch. Ne?
Genau, so ein bisschen Impro war das. Und das ist halt nach hinten losgegangen, weil du und Simon, ihr habt das einfach so an euch gerissen und irgendwie scheißegal, worum es irgendwie geht. Keine Anweisung, gar nichts mehr. Boom, Hauptsache irgendwas kommt schräg rum. Das war nicht schlimm. Das muss man ja auch mit rechnen, dass das passiert. Aber ich stand da so ein bisschen rum und dachte, ja, fast. So ähnlich.
Ja, super, aber machen wir nochmal.
Genau,
könnte eine klassische, in die Richtung gehen. Spielberg, das war perfekt. Wir machen noch einen Take.
Die hatten ein technisches Problem. Ja. So. Schlägt man wieder den Bogen zum Studio. Das ist natürlich immer die perfekte Aussage, die es oftmals gibt. War super. Wir hatten leider was drauf. Irgendwann war hier komisch. Kannst du noch einmal genau so machen?
Genau, ja. Lass uns ein bisschen den Schwenk machen von Game One, Game Two rüber zu Hörspielen, beziehungsweise zu Synchronsprechen. Erstmal, du hast, noch bevor wir die Sendung hier gestartet haben, haben wir drüber geredet, du hast deine erste Hörspielerfahrung gehabt.
Ja.
Im zarten Alter von 9 oder 10, oder wie alt warst du da?
Ja, sowas.
Sowas? Bei Flitze Feuerzahn.
So ist es. Flitze Feuerzahn. Ich war damals im Kinderchor der Staatsoper. Habe ich gesungen, auch oft auf einer Bühne sogar. Und aus diesem Kinderchor wurden schon damals die Kinder fürs Theater oder für sonstige Sachen rausrekrutiert. Also wenn irgendjemand in Hamburg irgendwas mit Kindern benötigte, die irgendwas machen sollen, singen oder lustig sein oder irgendwas, dann wurde da nachgeguckt. Mhm. Darüber bin ich überhaupt auch
an. Wie so ein Talentpool? Oder?
Ja, so ein bisschen. Also die wussten halt, das sind Kinder, die Bühnen erfahren sind, die irgendwie das machen, weil das war auch irgendwie mit 2 bis 3 Proben die Woche, und das war halt richtig was. Und sobald Kinderchor in der Oper besetzt war, war das der halt, und das war, da bin ich halt reingerutscht. Ich wollte in Chor, also mein Grundschullehrer hat gesagt, der soll singen. Und dann habe ich nur gesagt, ich möchte nicht in Kirchenchor. Und dann war ich da. Und daraus kam halt dieser ganze Kram, und habe ich auch Kinderrollen am Thalia gespielt und all sowas. Und in dem Zusammenhang kam halt natürlich auch damals Heike-Dine Körting in der Hörspielvilla da, die gesagt hat, wir brauchen das Intro von Flitze Feuerzahn. Da müssen ein paar Kinder das singen. Und dann haben wir das da aufgenommen, und dann wurde das klassisch hochgedreht, damit sich das anhört wie die Schlümpfe oder so.
Wir haben es vorhin gesucht, wir haben es nicht gefunden. Nee. Also, falls irgendjemand von euch da draußen das Intro noch vorrätig hat oder so, schickt es uns zu, lasst es uns wissen. Ich habe auch Flitze Feuerzahn gehört.
Ich
muss dann dich gehört haben. Du bist ja zwei, drei Jahre älter als ich.
Und lass ruhig vier sein.
Vier Jahre, ist egal. Auf jeden Fall habe ich als Kind irgendwo schon Ingo wahrscheinlich auf dem Ohr gehabt, ja, ohne es zu wissen.
Ja, ja, schlimm.
Das ist eh bei hier bei Hörspielplatz eh komisch, weil wir haben ja hier schon viele interessante Gäste gehabt, die dann, weiß ich nicht, berühmte Hörspielfiguren spielen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja. Und viele von denen synchronisieren ja dann auch noch irgendwelche ja, Serien oder Film, ja, ja. Filmstars. Und dann ist das ganz komisch, wenn man denen dann gegenüber sitzt und man hat die, mehr oder weniger haben die das ganze Leben einen begleitet.
Ja, ja. Also wenn ich jetzt Hans Petsch neben mir sitzen würde, da würde ich, glaube ich, entweder mich total freuen oder auch gleich sofort einschlafen vielleicht. Ja. Also könnte auch passieren, weil er mich, glaube ich, oft in den Schlaf geredet hat. Hans Petsch ist der, für die, die es nicht wissen, der hat war ganz viel Erzähler. Ich glaube auch, also Huibu auf jeden Fall war er der Erzähler.
Huibu, das
und
Schloss
genau, ja. Und aber auch, ich glaube auch Fünf Freunde, er war sehr viel Erzähler von ja. Sachen.
Ich glaube, wenn man die Stimme hört, dann wird man sofort sagen, ja, kenne ich.
Genau, weil der auch so, also der
80er, hat für mich 90er Jahre eine ganz berühmte Hörspiel-Erzählstimme.
Erzähler, ja, einfach. Erzähler, also für mich ja. ist das auch der Erzähler. Also wenn ich jetzt irgendwas höre, dran denke, was so ein klassischer Erzähler ist, würde ich mir immer Hans Petsch vorstellen, der irgendwo sitzt, die Beine überschlagen, mittlerweile, ich glaube, 120 Jahre alt, ja. ein Bart bis zum Boden und dann aus einem großen ledernen Buch.
Die haben ja auch immer so ganz ruhige, markante, klare Stimmen. Also auch zum Beispiel diese Erzählstimme, ich weiß jetzt nicht, wie der Name ist, aber von Benjamin Blümchen.
Ja, ja.
Ganz berühmt. Und da mein Sohn das dauernd hört zum Einschlafen, höre ich wieder diese Stimme. Und ich habe schon, ich bin schon eingeschlafen zu ja. dieser Erzählstimme. Ja. ja, also das ist einfach, ja, diese, das sind ganz berühmte Leute, die keiner ja. kennt.
Genau, genau. Das ist das Schicksal.
Ja.
Aber auch so ganz oft Thomas Fritsch, der jetzt leider gerade gestorben ist, ist ja auch zum Beispiel einer, den man eigentlich auf zwei Spuren kennengelernt hat. Den hast du irgendwie immer als deutschen Fernsehschauspieler wahrgenommen. Aber was der alles gesprochen hat, ist ja total irre. Und das fällt einem, finde ich, gar nicht auf, wenn man den als Schauspieler gesehen hat. Also weil der da ein bisschen anders klingt, ein bisschen anders ist. Und dann schlägt man da gar nicht sofort die Kurve zu diesen. Und ich weiß nicht, wen er als festen Synchro gemacht hat, aber
wie hieß denn, ich gucke das gerade nach, die Synchronstimme von Bibi Blocksberg, das war
Tommy Pieper war Alf,
ja,
Tommy Pieper hat man zum Beispiel nur ins Dschungelcamp eingeladen, weil er Alf war.
Ja.
Und schlimm, ne? Der arme Kerl.
Der war aber damals auch der war richtig berühmt aufgrund dieser Kratzstimme.
Die Sache ist die, dass ich jetzt auch in Hamburg einige kenne, auch Thomas Karallus und sowas, der die deutsche Stimme von King of Queens ist, von dem, und der hat ja auch ein Studio und sowas. Und es gab Anfang der 90er gab es sowas wie Goldgräberstimmung. Da gab es eine Handvoll Sprecher, die haben verdient wie Topmodels.
Ja.
Die waren 8 Stunden im Studio, da kam Tele 5 und Konsorten gerade an den Start. Die brauchten alle Inhalte, das heißt, die haben sich die Top-Sprecher geholt, die waren teilweise 8-10 Stunden synchronisieren und haben danach noch alle Werbespots abgegriffen, weil sie ja so berühmt sind,
ja.
weil sie ja so präsent sind. Das ist unfassbar. Die haben 10.000 Mark am Tag verdient. So.
Susanna Bonasewitsch, das wäre auch mal eine Gästin, die ich mir wünschen würde für den Hörspielplatz, die war nämlich ja auch oder ist ja auch die Synchronstimme von Leia, Prinzessin Leia aus Star Wars und aus ganz vielen. Also und ich bin dann immer wieder, weil ich auch Bibi Blocksberg halt jeden Tag gehört habe und das ist dann halt komplett verrückt, wenn du dann irgendeinen Film guckst, es kann irgendein Horrorfilm sein und dann kommt eine Schauspielerin mit der Stimme von Bibi Blocksberg um die Ecke und du kannst das nicht mehr ausblenden. Du kriegst diese Stimme eigentlich nicht mehr weg.
Ich habe ja, also synchron- und offsprechermäßig bediene ich ja auch viel die zweite Schublade. Das heißt, ich bin sehr auf D-Max sehr präsent, zum Beispiel bei so super Smash-Formaten wie Naked and Afraid oder wo Leute in der Wildnis ausgesetzt werden und nackt, ganz allein, nur begleitet von einem 20-köpfigen Filmteam, ansonsten völlig auf sich ganz allein gestellt, nur mit einer Ledertasche vor dem Gemächt da rumlaufen und Probleme lösen. Und das ist dann auch immer erschreckend, dass dann Leute das, also einen dann so
nochmal wieder
treffen. Nochmal wieder treffen. Ja. So, und dann, das taucht ja auch irgendwie teilweise in den Kommentaren auf, wo irgendwie nachts irgendjemand dann, siehst du dann im Kommentar, irgend unter einer Game Two-Sendung schreibt, hier hab Ingo gerade bei Naked and Afraid gehört oder sowas. Und oder ich bin auch, was ich allerdings nicht schlecht finde, in der ersten Zeichentrick Avatar, nicht Avatar, Quatsch, oh Gott, wie heißen die denn? Die ganzen Superheldengarde.
Avengers.
Avengers.
Ja.
Da bin ich auch drin, bei Netflix. Da bin ich Bruce Banner und so.
Ernsthaft?
Und Hawkeye, ja, bei der Zeichentricknummer. Ja. Habe ich auch vor 1000 Jahren gemacht.
Wie ist das so? Also wenn du sowas machst, hast du dann da irgendwie so Mr. Marvel neben dir stehen, der sagt?
Nein, oder ist das ist völlig ohne Glamour.
Okay.
Es ist leider einfach nur, du gehst dahin.
Ein Studio, ein anderer Zettel.
Genau, es ist einfach sehr trocken. Es ist irgendwie, du hast dann bei Synchron, was ich ja leider nicht viel mache oder eben, weil Synchron.
Würdest du das gerne mehr machen?
Ich würde gerne mehr mal ausprobieren. Ich würde gerne mehr mal längere Strecke machen. Ich würde gerne mehr mal eine durchgängige Figur mal ausprobieren. Und nicht immer nur, hey, na, haben Sie schon gebucht? Ja, okay. Und dann blättest du 30 Seiten weiter und dann kommt der Portier. Ja, ich würde gerne mal sehen. Ja, sag das doch. Ja.
Nicht so bescheiden.
Ja. Aber so, aber eigentlich tatsächlich nur zum Ausprobieren. Genauso wie ich mal länger gerne was drehen würde, auch mal zum Ausprobieren, wie ich dann so funktionieren würde, wenn ich mal was längerfristiges, größeres irgendwie mache. Weil ich weiß, dass ich funktionieren kann, weil ich jetzt 15 Jahre das gemacht habe.
Was also ist denn eigentlich so, also ich weiß, du bist Schauspieler, du bist, was wir alles gerade besprochen haben, Sprecher, aber was ist eigentlich das, was du am liebsten machst?
Sprechen. Ohne Scheiß.
Also echt? Ohne Kamera.
Ja, vielleicht auch, weil ich das jetzt irgendwie für mich, weil ich mich da am sichersten fühle oder so, das kann schon sein. Ich habe ja jetzt dann ja auch mal wieder Theater gespielt, jetzt vor 1-2 Jahren, das macht mir wahnsinnig Spaß, weil es eine völlig andere Ebene ist, aber ich bin auch sehr froh, dass ich davon nicht leben muss, so, weil ich natürlich dann irgendwie, das ist eine Rosine mal, habe ich jetzt dann gemacht und 5 Jahre davor nochmal was gemacht, es waren immer hier am Altonaer Theater, super Sachen und aber wenn ich jetzt davon leben müsste, weiß ich nicht, also aber das kann man auch nicht vergleichen, das ist irgendwie, und jetzt ist natürlich Sprecherjob ist ein Traum, weil du halt einfach, du hast zum Beispiel keine Wartezeiten, du hast, ne, du kommst dahin, du bist irgendwie, du sorgst dafür, wie die Stimmung ist zum Teil, so, also man muss auch sagen, es gibt sehr, 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 sehr viele komische Kollegen in dem ganzen Bereich, die halt.
Die gibt's immer.
Ja, aber die halt sehr.
Im Nebenbereich.
Ja. Wahrscheinlich, aber die halt auch ja, relativ unfreundlich sind und ich meine in dem Sinne auch, was sie denken, was sie eigentlich machen.
Ja.
So. Und das finde ich persönlich immer relativ unangenehm, wenn man, weil es ist ja nur Sprechen und Sprechen tun wir alle. Also es ist ja nicht so, dass, ja, finde ich, ist ja, das ist natürlich, kannst du das ein bisschen handwerklicher sehen und ein bisschen spezialisieren, aber Sprechen tut ja jeder, sonst würden wir ja alle verhungern, sonst könntest du ja nicht... würde ja keiner irgendwie mit Brötchen aus dem Laden kommen, wenn er nicht sprechen könnte oder sich mitteilen könnte. Und so sehe ich das auch ein bisschen. Das ist schon eine spezielle Dienstleistung dann, dass dir jemand schon zurufen kann beim 5-Wort-Satz, beton mal bitte das dritte oder irgendwie was, dass du das dann kannst. Das ist natürlich dann dein Handwerk. Aber ansonsten gibt's, finde ich, nichts, was einen jetzt so von der Tätigkeit her über irgendwelche anderen, also man ist ja kein Gehirnchirurg oder irgendwas, man ist ja jetzt nichts, was einen jetzt...
Aber das ist natürlich ein Argument, das ich auch häufiger höre und mit dem ich mich auch schon befasst habe, was meinen Hauptberuf angeht, aber ich sage dann immer, was macht denn der Gehirnchirurg, wenn er mal abschalten will?
Ja, klar.
Und der guckt sich ja dann nicht einen anderen Gehirnchirurg an.
Ja, das ist richtig.
Sondern der braucht ja auch vielleicht mal leichtes Entertainment, Unterhaltung oder auch ein Hörspiel, ein Podcast, whatever. Und insofern sollte man das nicht immer so oft die Schwierigkeit oder sonst irgendwas gegeneinander.
Das meine ich auch nicht, Ich meine trotzdem, die eigentliche Tätigkeit ist einfach eine sehr, sehr dankbare Schöne.
Ja.
Und das müsste man, das sollte man wahrnehmen und nicht denken.
Zu schätzen
ich, weiß. Genau, ja. Ich mache das und deswegen bin ich total geil.
So, nein, nein.
Da, aber, und das also ist das, was mich das, bei vielen einfach klar, nervt.
Ja,
und das ist irgendwie ich. Dieses, was soll das? Warum kommt da jemand rein und macht auf derart dicke Hose, weil er jetzt da irgendwie einen
Aber Beitrag ich glaube, dass es oft so. Gar nicht der Job ist, den die Leute ausüben, sondern ich habe auch schon arrogante Menschen erlebt, die keine besonders interessanten oder besonderen Jobs machen. Also das meine ich halt. Das ist eher eine Persönlichkeitsfrage. Und ich glaube, wenn du ein Arschloch bist, bist du ein Arschloch, ob du berühmt bist oder ob du ein Gehirnchirurg bist. Oder
ja, aber also das ist Sprecher ist immer ein gut bezahlte Tätigkeit. Ja. So, ne? Also so. Und wenn ich da hingehe und gebucht bin für eine Zeit, dann finde ich, ist es meine Pflicht, einfach mit allen zusammen mich abzugeben und zu sagen, ich gehe erst hier raus, wenn alle zufrieden sind. Es gibt aber genügend Kollegen, die noch viel mehr Geld verdienen, weil sie noch viel berühmter sind, die da 2-3 Mal die Sachen einsprechen und dann sagen, so, das muss jetzt aber reichen. Und dann rausgehen. Und also sowas. Und das finde ich, das, ja, weiß ich nicht, das, damit hadere ich dann
Wer viel. Denn?
Das sage ich nicht. Das sage ich nicht, ich weiß es aber.
Kommen wir nochmal zurück zu Flitze Feuerzahn.
Ja, genau.
Wie sind wir von Flitze Feuerzahn war, also Einstieg ist vielleicht ein bisschen krass, weil du ja nicht direkt dann, glaube ich, weitergemacht hast. Aber generell machst du, glaube ich, auch immer noch Hörspiele.
Ja, das macht auch.
Welche machst du?
Bei Conny bin ich immer mal und bei Asterix bin
Conny,
ich
Conny, die das hört auch hört mein Kleiner.
Ja, Conny.
Was? Wen sprichst du denn da?
Da war ich Dr. Beermann zum Beispiel mal oder auch mal. Also das ist eher so sporadisch und das ist auch also meine Tochter fängt jetzt auch an ein bisschen was zu machen und mein persönliches Highlight also ist
zu sprechen.
Mein persönliches Highlight ist, dass ich mit meiner Tochter zusammen in einer Folge bin.
Oh, das ist natürlich der
Knaller. Aber leider nicht zusammen. Ja. Sie war halt Semire aus dem Kindergarten. Und ich, Dr. Beermann, also ich habe nur Conny untersucht und ihr gesagt, sie darf jetzt in den Kindergarten gehen. Und da ist sie dann auf meine Tochter getroffen, die gesagt hat, ach, ich esse immer nur Leberwurst oder irgend sowas. Also ganz spektakulär, aber ich bin. Und dann habe ich Fili-Pferde auch eine Rolle gesprochen.
Was ist das?
Die Fili-Pferde. Das sind so kleine Fantasiepferdchen.
Kenn ich gar nicht.
Ganz toll. Das hat auch meine Tochter gehört. Und dann habe ich geguckt, welches Studio das macht und als ich das nächste Mal da gearbeitet habe, habe ich gesagt, mit wem muss ich schlafen, damit ich bei Fili-Pferde mitmachen kann und dann habe ich da auch eine Episodenrolle
bekommen. Haben Sie eine Adresse geschickt und jetzt?
Genau. Ja, und dann war das, also war auch gar nicht so schlimm dann und dann habe ich auch so ein Hörspiel-Highlight, habe ich da eine große Episodenrolle gehabt und habe dann die CD auch bekommen und habe die dann mit meiner Tochter zusammen gehört und war halt total aufgeregt, ob sie mich da erkennt oder nicht. Und von ihr kam keine Reaktion, nichts. Sie hat sich das reingezogen.
Sie hat gar nicht gemerkt, dass du.
Und irgendwann habe ich sie angeguckt und meinte so, na? Und sie so, ja, bist du, ja. Und egal. So, das war völlig unspektakulär. Ja. Ich hatte es mir grandioser vorgestellt, aber es war sehr unspektakulär. Und die Teufelskicker bin ich auch in ein paar Folgen und die Punkies, irgendwie was
hatten so. Auch schon hier, ja.
Ja, was so ein bisschen da oder die drei Ausrufezeichen.
Den Teufelskicker-Song hat mein Sohn teilweise so viel gesungen, ja. Dass sie es verbieten mussten.
Ah, okay. Das tut mir leid.
Teufelskicker, sonst kommen wir.
Aber das war auch so, da hat sich bei mir auch Leben mit Beruf verbunden, da ich nämlich, ich mach ja auf Amrum immer Urlaub und da war ich in einer Folge tatsächlich Dorfpolizist auf Amrum.
Ach.
Ich dachte, das jetzt, was soll aber noch
weil
kommen?
Weil das Zufall war oder weil du?
Weil das Zufall war. Ah, ja, also okay. Ich war als der besetzt und dachte, und die Folge spielte da und war irgendwie, da dachte ich, jetzt holt mich alles ein.
Und wie ist so eine Hörspielproduktion? Ist das wieder was anderes als Synchron, als Beiträge besprechen? Was ist, wie ist da dir?
Also eine Hörspielproduktion ist so, was mir immer besonders viel Spaß macht, ist tatsächlich Asterix, weil da sind wir mit 4, 5 oder 6 Mann, also jetzt leider im Moment nicht mehr, aber da, das war immer so, dass man da halt steht. Und jeder hat den Text vor sich und da wird auch gar nicht groß auf Stopp gemacht, sondern du sagst deinen einen Satz, dann liest du zwischendurch, was die anderen machen und dann sagst du den nächsten und das wird dann ja alles fantastisch zusammengekloppt Und wenn du mit so vielen bist, hatten wir halt auch mal gemeinsam die Szenen, jetzt Feier, jetzt Schlägerei, jetzt irgendwie das, wo wir dann alle zusammen die lustigen Geräusche gemacht haben. Und teilweise hast du auch dann Dialoge, die auch so direkt laufen. Also du bist nicht separiert, also im Moment dann wieder schon wegen der Lage, aber ansonsten bist du halt bei Hörspiel nicht groß separiert, sondern bist mit anderen da zusammen und das macht eigentlich auch echt viel Spaß.
Das glaube ich.
Und das ist echt so sehr witzig und da schaukelt man sich dann auch hoch und das ist auch dienlich dem Ganzen und macht das Ganze auch echt so. Weil sonst hast du ja immer die Schwierigkeit, wie man zum Beispiel bei einer Videospiel-Lokalisation ja hat, da werden die Sätze einzeln aufgenommen und danach gibt's Haue, weil das furchtbar klingt, weil das natürlich im Spiel wieder zufallsmäßig zusammengeschmissen ja. wird und dann halt einfach hast du teilweise sehr, ich weiß, ich habe einmal bei Skate eine relativ große Rolle gesprochen und dann gab's die Rezension bei Game One und die haben die Sprache mit dem Telekolleg gemacht so. Das war schon so hart, wo ich dachte,
sehr berühmter Beitrag tatsächlich. Einer der berühmtesten Game One-Beiträge, glaube ich.
Das war wirklich hart, weil ich irgendwie, ich war davor, glaube ich, insgesamt 8 Tage oder so im Studio immer wieder. 7 oder 8 Tage
Aber
oder
da ging es ja auch weniger um, also dass die Stimme irgendwie komisch klingt oder so, sondern einfach um die pseudo-coolen Texte.
Ja, ja, es waren die pseudo-coolen Texte, aber es haben sich alle so wirklich den Hintern aufgerissen, dass das irgendwie, das war abermals Olli Böttcher, der wirklich auch das Buch und ein Buch für ein Videospiel ist wirklich, also das ist ein Stapel, ne? Das ist nicht, also weil einfach, ich habe zum Beispiel auch mal einen Kurzjob, waren 9 Reaktionen auf Einschüsse, sowas, ne? So, das ist halt beim Videospiel. Ja, genau. So, das, und da demnach hast du halt auch 7, 8 Mal den gleichen Satz in anderer Intonation. So. Ja. Das hast du, ich habe irgendwie auch Star Wars gemacht und irgendwie so, da hast du, wenn du dann irgendjemand dann bist, dann gibt es immer, je nachdem, wie reagiert wird, so. Und natürlich, das muss ja hölzern klingen am Schluss. Und das ist dann immer so ein bisschen hart, wenn sich dann draufgesetzt wird und gesagt wird, das ist ja irgendwie. Und der hat wirklich unfassbar gekämpft mit diesem Buch, weil das halt irgendwie auch dann Leute waren, die dann das zu Hause übersetzt haben, die damit gar nichts am Hut hatten, die dann irgendwie übersetzt haben, mach mal ein 180er in einer Halbpfeife oder sowas und sowas kriegst du dann als Text und dann denkst du dann halt, ey, was soll das?
Die berühmte Halbpfeife.
Ja, genau. Und der hat sich dann daran gesetzt und hat wirklich unfassbar gearbeitet und war völlig fertig. Das war 1 Monat Arbeit für den. Und dann kam der Beitrag, da war ich dann auch dran, den er halt nicht mitgekriegt hat, so, aber ich dachte so, oh, das ist echt hart.
Ich, als ambitionierter Videospieler ist es natürlich immer krass, so Videospiele zu sehen. Ja. Ich zocke ja meistens immer dann auch auf Original, weil ich mit den Synchronisationen, auch wenn die schon viel besser geworden sind als noch vor 10, 20 Jahren oder so, aber das war gerade so in der Zeit, also Skate ist ja jetzt auch schon lange her, aber so vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, als es auch so anfing mit Synchronisation. Ja. Ne? Es war ja nicht immer so, gab ja früher keine Spielsynchronisation, aber als die Sprachausgabe sozusagen Standard wurde.
Ja.
Und ich weiß noch, am Anfang gab es, würde ich sagen, in Deutschland 5 verschiedene Synchronsprecher für Videospiele. Mhm. Die haben dann in Spielen wie, weiß ich nicht, Morrowind oder so, haben die dann 200 Charaktere auf 5 Leute aufgeteilt. Ja. Und alles klang gleich und auch von der Betonung, der Drache ist auf dem Kirchturm, ihr müsst ihn besiegen. So, ja. Wo du gedacht hast, oh Gott, ist das ein.
Nein, das liegt auch daran, dass teilweise wirklich auch Leute, die damit beschäftigt wurden, gar nichts damit am Hut hatten und in dem Sinne halt auch sich
aber
gar nicht
Gedanken. Gar nicht wussten, was sie, also ich habe das auch schon, wir haben das auch schon oft besprochen, auch mit auf E3s oder Gamescoms oder so, wenn wir mit Produzenten gesprochen haben, oft war das so, die haben gar nicht gewusst, was sie da synchronisieren, weil die nur den Text gekriegt haben.
Genau.
Die haben das Spiel gar nicht gesehen.
Genau.
Und das ist natürlich unheimlich schwer, dann da die richtige Stimmung.
Das ist ganz oft so. Ich habe das vielfach auch so, dass du Bilder gar nicht siehst.
Ja.
Du kriegst dann teilweise eine Artbook-Zeichnung mal hingelegt, damit du weißt, so sieht der aus. Mhm. Und ansonsten läuft das meistens so, dass du den O-Ton vorweg hast und du dann aber wirklich ein ganz kleines Zeitfenster hast. Also es ist wirklich total instrumentalisiert, dass du halt, du hörst den O-Ton und in dem Zeitfenster musst du den Satz auch sagen. Also du hast kaum Interpretationsmöglichkeiten, sondern der muss halt reinpassen. Sonst bricht das ganze Gefüge zusammen. Das heißt, es wird alles wirklich mit Millisekunden wird da gearbeitet. Und das wird da halt, du hast davor noch irgendwie das und deswegen, daran liegt das. Und dann hast du teilweise irgendwie auch Regisseure oder sowas sitzen oder Leute sitzen, von denen du schon weißt, du hast damit gar nichts am Hut. Und die erklären dir dann irgendwas zu der Figur. Und
aber also da hörst du dann auch schon, die haben einfach irgendein Briefing gekriegt, genau, aber die wissen selber nicht, wovon die da reden.
Genau. Ja. Und das ist leider so. So wird das gemacht und so wird da gearbeitet und so ist es. Und beim Hörspiel wiederum, um die Kurve dahin zu kriegen, ist es natürlich alles viel lebendiger und auch viel räumlicher, viel echter, viel weniger technisiert so.
Jetzt, wo du es sagst und wo ich drüber nachdenke, fällt mir auch auf, dass Hörspieldialoge eigentlich viel authentischer sind als vieles andere.
Ja.
Also früher habe ich 3 Fragezeichen, TKKG und sowas gehört. Und die Dialoge, die miteinander führen, die sind teilweise top aufeinander abgestimmt und gesprochen und irgendwie, sonst geht es auch gar nicht, weil sonst hast du, wenn das nicht gut gesprochen ist und gut geschrieben ist, hast du nicht diesen Film, der im Kopf abläuft.
Aber auch da ist Erfahrung ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar und Erfahrung in dem Sinne, was Selbstvertrauen angeht, ne? Was halt, dass du dir das auch als Sprecher dann rausnimmst und sagen, ich mache die Situation auch natürlich. Das hast du teilweise, wenn du, wenn jemand ganz neu ist, dann merkst du halt, der ist bemüht, gut artikuliert zu senden und irgendwie was und merkt gar nicht die Unnatürlichkeit, die das mit sich bringt.
Weil keiner spricht perfekt.
Genau. Und, und da ist natürlich die Ambition groß zu sagen, ich will das auch nicht verkacken hier, ich will natürlich irgendwie, ich will das so gut wie es geht machen. Und da laufen natürlich 1000 Filme ab, ne? Da wirst du engagiert für was, dann bist du dabei, dann machst du irgendwas, dann bist du mit anderen Kollegen im Studio, bist aufgeregt, machst dies und das und dann merkst du gar nicht, dass es eine gestellte Nummer wird.
Ja, ja.
Und das baut sich nur über Erfahrung dann ab, so.
Aber das gehört natürlich dann auch zum, also man kennt das ja zum Beispiel auch bei sowas wie so Soaps, GZSZ oder so, dass die so so hölzerne Dialoge, wo die nicht auch sich nicht trauen, umgangssprachlich zu sprechen. Ja. Und wenn normal Menschen miteinander sprechen, die jetzt nicht eine Sprachausbildung gemacht haben als Tagesschausprecher oder so, die sprechen Umgangssprache.
Ja.
Ne? Also ich sag ja dann auch, und was haben sie denn mit dir gemacht? Und nicht, was haben sie denn mit dir gemacht?
Ja,
oder
wie
geht's? Und nicht, wie geht es dir?
Ja.
Und in dem Moment, wo das wieder so umgekehrt wird, also wenn der eine kommt zum anderen und sagt, hallo Ingo, wie geht es dir?
Mhm.
Ja, das klingt unnatürlich, aber wenn ich sage, hey Ingo, wie geht's?
Ja.
Das klingt natürlich. Ne?
Und aber das hat mit der Ausbildung zu tun davor.
Aber auch mit dem Regisseur, schätze ich mal, der muss denen das ja sagen. Leute, sprecht mal, wie ihr sprechen würdet. Also ich habe das ja auch schon ganz oft gehabt in verschiedenen Drehs und so weiter, wo es gibt Leute, die sagen, nee, bitte genau so, wie es da steht. Mhm. Und dann wird es meistens scheiße, egal wie gut der Text ist.
Ja.
Oder es gibt Leute, die sagen, ja, das ist nur eine Orientierung. Also haben wir auch ganz viel zum Beispiel bei den Game 2 Mods oder so.
Ja.
Oder Game 1 Mods. Nee, also wichtig sind nur diese Punkte, dass die drinne sind, aber ansonsten, wie du es sagst, ist eigentlich scheißegal.
Mhm.
Und dann ist es für mich als Moderator zum Beispiel auch viel leichter, weil ich dann so reden kann, wie ich auch bin.
Aber weil du die Erfahrung auch hast mittlerweile. Das ist auch so.
Aber also ich brauche die Freiheit auch.
Ja, aber das hat sich bestimmt erst rauskristallisiert nach einer gewissen Zeit machen.
Ja, das stimmt. Ja.
Dass du merkst, okay, ich kann mich viel besser und sicherer bewegen. Und das ist als Sprecher genauso. Wenn du halt deinen Rhythmus kennst, wenn du weißt, ich gehe ins Studio und weiß, auf welche Skills ich mich bei mir verlassen kann. Also das hat aber auch eine Weile gedauert. Das heißt, ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr verunsichert, wenn ich zu einer Werbung gehe oder sowas, wo dann noch mal von der Agentur welche sitzen, teilweise über ISDN noch zugeschaltet sind, dann sagt jemand da noch was, dann ist noch vom Kunden jemand da, dann sitzt da noch jemand drin und dann ist damit mittlerweile dann gucken dir oder hören dir 6-7 Leute zu, wie du jetzt den von ihnen ausgedachten Satz so natürlich, aber trotzdem werbemäßig wie möglich irgendwie ablieferst in der Zeit auch.
Ja.
Und das ist natürlich eine Situation, die dich am Anfang wahnsinnig machen kann, weil du denkst so, ich will hier jetzt irgendwie nur, und jetzt kann ich mir das greifen und sagen, so, jetzt komme ich dran, das ist jetzt mein Part dazu und da bin ich jetzt aber auch der Fachmann, so. Aber das kommt nur durch Machen und durch Erfahrung, so.
Und das gutes Stichwort, machen, machen, machen. Wir kriegen ganz oft die Frage, wie wird man das eigentlich? Und du hast ja jetzt auch wieder so einen Job, sage ich mal, der eher nicht normal, also normal schon, aber nicht typisch ist. Ne? Also wie war dein Weg überhaupt in diese Branche? Wie wird man Sprecher, wenn jetzt Leute da draußen sind, die sagen, ey, das würde ich auch gern machen. Ich habe auch schon oft das Feedback gekriegt, dass ich eine interessante, gute Stimme habe. Wie wird man das überhaupt? Wie kommt man da rein?
Ich werde das tatsächlich häufiger gefragt. Klar. So und man kann das nicht planen, das muss man schon mal vorweg sagen. Man kann das, man kann Grundlagen legen, aber der Rest ist nicht planbar. Das heißt, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man stimmlich so drauf ist, dass man halt nicht alles vernuschelt, sondern dass man, ne, also so.
Also aber eine Sprechausbildung zum Beispiel, es gibt ja viele, so Logo-Institut oder so, fällt mir jetzt ein, habe ich damals als Moderator gemacht, nicht, dass das irgendwas groß gebracht hätte, aber es gibt ja schon so Sprachtrainings und so.
Also die meisten, Geld die, ja, die meisten, die Fragen sind natürlich, kommen noch von der Schauspielschule und sagen, und da hast du natürlich irgendwie, da hast du ja Sprechunterricht, da hast du ja Bühnensprechen, da hast du das Ganze, da hast du auch irgendwie Mikrofonsachen, so ganz bisschen. Und ansonsten muss man dann letztendlich ein Demo aufnehmen auch, und dann das verschicken und gucken. Ich bin irgendwann, ich habe jetzt, hat mir auch leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, ich hab mir quasi ein Seminar gemacht oder angeboten, weil immer so viele gefragt haben, ich gesagt, dann mache ich jetzt einen Kurs, dann biete ich das jetzt an und den habe ich zweigeteilt, dass ich an einem Tag erzähle, was es alles gibt an Jobs und was einen da erwartet. Also sprich, ne, wer sitzt da? Was, wenn ich zum Synchronjob gehe, wenn ich dann mal einen habe und mir jemand zuruft, 302,178. Dann gehst du mit der Zahl rein, weißt aber gar nicht, was gemeint ist. Gemeint ist, in Season 3, Folge 2, 302, 178 ist dein Take. Da liegt halt ein Mäppchen und dann blätterst du dir den raus. Dann fällt dir auf, dass in dem Studio selber noch jemand sitzt. Das ist der Dialogregisseur, der sitzt mit drin. Und all diese Sachen, wenn du das nicht weißt, dann hast du 100.000 Faktoren, die dich wahnsinnig machen können und einfach dir den Moment des Machens zerstören, weil du einfach mit viel zu vielen anderen Sachen beschäftigt bist und aufgeregt bist. Deswegen habe ich erstmal erzählt, das gibt's an Jobs, die probieren wir mal aus und so machen wir das. Und am nächsten Tag, dann hat jeder eine halbe bis dreiviertel Stunde Studiozeit gehabt, auch mehr nicht, und hat dann halt verschiedene Bereiche aufgenommen. Voice-Over, eine Werbung, die ich dann geschrieben habe und irgendwie so, damit man dann so ein Demoband hat, mit Sachen, die man auch genauso abrufen kann im Studio. Weil viele machen den Fehler und produzieren wochenlang Zeugs zu Hause, mischen das ab, optimieren das und dann werden sie engagiert und können das gar nicht leisten, was sie da anbieten, scheinbar.
Aber du hast gesagt, man muss vielleicht mal ein Tape machen, irgendwo hinschicken oder so.
Genau.
Aber wo schickt man denn das denn hin?
Also es bietet sich immer an, auch Studios anzurufen. Und da zu fragen, wie machten die das? Viele haben Eigencastings, die halt einfach ihr Mäppchen haben und sagen, das sind so die Sachen, die wir abdecken. Das sind für alle die gleichen Sätze, damit die halt einfach wissen, da geht's nur um Stimmfarbe, da geht's nur um Sachen. Also das bietet sich an, Studios anzurufen, einfach zu fragen, wie handhabt ihr das? Wollt ihr ein Demo haben oder nicht? Oder macht ihr das selber? So. Dann kriegt man eigentlich schon immer genügend Antworten und dann entweder verschicken oder hinfahren oder so. Und
was ist mit Agenturen?
Gibt's wenig. Es gibt wenig exklusive Sprecheragenturen. Es gibt in Berlin die Agentur Stimmgerecht, die aber eigentlich auf einen, die ist nicht exklusiv, sondern die ist wie so ein Riesenarchiv. Ja. Und wenn über die jemand was sucht, dann treten die als Agentur für einen auf. Das heißt, wenn jemand an die rantritt und sagt, hier, Ingo Mess, würden wir gerne für das und das, dann werden die als Agentur tätig und handeln das dann.
Aber immerhin, du musst ja erstmal gefunden werden.
Genau. Ja. Du musst erstmal was haben. Es läuft immer darauf hinaus, machen, machen, machen. Und da kann man, also da gibt es nicht irgendwie was, also wirklich noch weniger als im Schauspiel, so, wo du dann ja mal irgendwie sagen kannst, ich melde mich bei einer Komparsenagentur an oder mach irgendwie das. Es gibt viele Studios, die Spiele lokalisieren oder auch Hörspiele machen, machen dann so mal Massencastings, wo es dann so um Masse geht. Und da ist auch ein Regisseur dabei, da sind dann irgendwie 10, 12 Leute auf einmal, die dann einfach jubeln oder irgendwas machen. Oder dann pickt er sich Einzelne raus, die dann mal einen Satz sagen sollen. Und wenn man sich da nicht total dämlich anstellt, dann kann es auch passieren, dass man wiedergeholt wird. So. Aber ein Rezept gibt's nicht so.
Und auch wahrscheinlich einfach ein bisschen Glück.
Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Fall ist Game One der Glücksfall gewesen, total. Ja,
meine
auch. Ja, also ich wüsste tatsächlich nicht, was ich machen würde, wenn das nicht da reingekommen wäre. Also ich habe schon unabhängig davon auch, also in Hamburg triffst du die Sprecherkollegen immer bei den gleichen Produktionsfirmen wieder. Ja. Also man siehst, triffst auch immer die gleichen Pappenheimer so. Aber ansonsten weiß ich nicht, wie das sich entwickelt hätte, wenn das nicht passiert wäre.
Zum Glück hat es sich so entwickelt.
Ja, ich bin ewig dankbar dafür. Kann ich nicht anders sagen.
Lieber Ingo, es war mir eine große Freude,
mir auch,
mit dir zu quatschen. Ich glaube, du könntest auch noch locker, du könntest noch 5 Stunden weiter Sachen erzählen.
Ich spreche gerne.
Ich lese mal vor, was hier bei mir auf dem Zettel steht. Voice over Bike, das Motorradmagazin, DSS, ja. Stage Entertainment, Musicals and More, Station Voice, MTV Game One,
ja.
Extreme Sports Channel, Chick.
Ja, so ein Arte, so ein Modemagazin.
Need for Speed, Skate 1 und 2 haben wir drüber gesprochen. Harry Potter, Dragon Age, Dead Space, in der Werbung, Radiozentrale, Sony, Little Big Planet, The Sims, Last Chaos und. Also die Liste, einfach wo du nur deine Stimme geliehen hast, ist schon.
Ja, das, ich mach's krass, halt auch schon lange.
Ja.
Und dann kommt das halt zusammen. Und das ist, also das ist, ich bin jetzt auch nicht mehr nervös, was so. Also der ist nicht planbar, aber ich bin jetzt, glaube ich, in dieser ganzen Sprecher-Community so angekommen, dass ich irgendwie denke, ich muss mir auch keine Sorgen machen, weil ich weiß, dass die Produktionsfirmen, die mit mir arbeiten, wenn die was haben, dann mache ich das auch. Und wenn die nichts haben, dann rufen sie mich auch nicht an. Aber das liegt nicht daran, dass ich irgendwas verkackt habe oder so.
Nee, aber du hast einfach, im Gegenteil, du hast den Proof of Work schon abgeliefert. Das heißt, die Leute wissen, da ist der Ingo, das kriegen wir von Ingo. Und es wird immer wieder gebraucht werden.
Das
und wenn nicht, bei Game 2 hast du immer ein Zuhause.
Ah, oh, herrlich. Und wenn es nur das Merch ist und ich wenigstens was zum Anziehen habe. Das ist doch
wenn toll. Es nur ein Pulli von RKTBNS ist.
Herrlich.
Alles klar. Vielen Dank, Ingo.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das war eine weitere Folge vom Hörspielplatz. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Tschüss.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.